Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Es ist Freitag, der 3. Februar des Jahres 2023. Hier ist Unter 3 und hier ist natürlich Erhard Schärfer.
Und der Phoenix Politik Podcast kommt natürlich auch in Folge 76 wieder mit Thorsten Faas daher. Und ich darf verraten, dass Herr Faas ausdrücklich darauf gedrungen hat, dass wir nicht über das Ergebnistrippel der vergangenen drei Bundesligaspieltage sprechen. Nicht über das der Bayern und auch nicht über das des BVB.
Liebe Hörerinnen und Hörer, was man hier merkt, ist, dass es sehr lange immer vorbereitet ist, was wir machen. Und er hat deswegen nicht gemerkt, hat das DFB-Pokal war. Ja. Insofern alles gut. Wir haben, ich möchte sagen, Mentalität gezeigt.
Deswegen hat er ja auch Bundesligaspieltage gesagt. Zweimal kurz zur letzten Folge. Rätsellöser letztes Mal bei Riem Alabali Rado waren wir Raskas, wahrscheinlich Patrick. Außerdem habe ich mich in der vergangenen Folge dazu hinreißen lassen, zu erwähnen, dass ich mal in einer Band gespielt habe. Daraufhin ist ein großer, ja ich möchte sagen, enormer Druck der Öffentlichkeit entstanden, etwas davon preiszugeben. Machen wir uns ehrlich, besonders fordernd war der Premium-Account der sogenannten Tweet-Ministerin, was aber zur Wahrheit auch dazu gehört. Ich habe unser Bandarchiv durchforstet und ein paar Takte mitgebracht. Später mehr? Vielleicht, das lassen wir jetzt mal offen.
Nicht offen lassen wir natürlich, wer heute unsere Gästin ist, und begrüßen sehr, sehr herzlich Ramona Popp, die Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Herzlich willkommen.
Hallo, schön hier zu sein.
Und dazu muss man sagen, der Vorstand besteht aus einer Person.
Aber er ist trotzdem nicht allein in der großen, weiten Welt der Verbraucherzentrale. Ich komme da mit dem Artikel, du bist ja gerade auch gestolpert. Ja. Man kommt mit dem Artikel permanent durcheinander. Die Verbraucherzentrale des Verbraucherzentrale Bundesverbands, da muss es richtig flüssig drin haben. Sie haben das wahrscheinlich, oder?
Genau, ich kann das aus dem FF, aber es passiert auch den Geübtesten, kann ich Ihnen sagen.
Das ist sehr beruhigend.
Weil der Artikel bezieht sich auf den Bundesverband und nicht auf die Verbraucherzentrale vorne, was ja, glaube ich, dann korrektes Deutsch ist, aber trotzdem etwas holprig.
Das Rätsel zu dieser Folge gelöst haben übrigens quasi in Koproduktion Falk und Ariane.
Und ich hatte geschrieben, nie würden sich die Hörerinnen und Hörer besser geschützt fühlen als heute. Insofern Verbraucherschutz, wichtiges Thema. Was ist so das wichtigste Thema aktuell? Was würden Sie sagen mit Blick auf Verbraucherschutz?
Es bleibt das Preisthema, das Inflationsthema, weil das eine der größten Verbraucherkrisen seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten ist, weil sie einfach jeden und jede von uns betrifft. Zuerst fing es mit den Energiepreisen an, mit den steigenden im letzten Jahr. Da hat sich jetzt mit der Aussicht auf die Preisbremsen die Lage ein bisschen beruhigt, obwohl die Preiserhöhungen weiter den Leuten ins Haus geflattert kommen. Aber jetzt kommt so die zweite Welle, hat man den Eindruck, bei bestimmten Warengruppen, vor allem bei Lebensmitteln. Da ist die Teuerungsrate immens, obwohl die allgemeine Inflation da zurückgegangen ist. Aber bei den Lebensmitteln wird jetzt nochmal richtig nachgelegt. Gerade bei den Grundnahrungsmitteln gibt es da zweistellige Teuerungsraten. Und das treibt die Menschen natürlich um, wie diese Lebenshaltungskosten zu bewältigen sind.
Was ist Ihre Aufgabe dann? Transparenz oder dass die Preise runtergehen? Oder via Transparenz das andere?
Ja, was ist unsere Aufgabe? Das ist tatsächlich versuchen, für Transparenz zu sorgen, also die Politik aufzufordern, für Transparenz zu sorgen, mit dem Kartellamt beispielsweise, wo es ja zumindest beim Thema Energiepreise eine Taskforce gibt, aber auch natürlich zu schauen, ob Lebensmittelkonzerne übermäßige Gewinne auch vielleicht gemacht haben, wie Energiekonzerne. Transparenz ist das eine Thema, aber natürlich daraus auch politische Forderungen abzuleiten, wie es sich ja für einen politischen Lobbyverband auch gehört. Und das Dritte, was für uns wichtig ist, ist eben auch das Thema der Rechtsdurchsetzung. Also wir sprechen nicht nur Verbraucherrechte, sondern wir setzen sie auch durch vor Gericht. Wir mahnen ab, wir verklagen eben auf Entschädigungen mit der Musterfeststellungsklage, hoffen auf das Verbandsklagerecht, was jetzt kommen soll, spätestens hoffentlich Mitte des Jahres, wo wir dann eben auch größere Gruppen von Verbrauchern und Verbraucherinnen dann eben vertreten können gegen Unternehmen und für Entschädigung eben dort auch klagen können. Also eine Vielfalt an Themen.
Können wir ja konkretisieren, was Sie gerade gesagt haben, weil es in den vergangenen zwei, drei Wochen ja mehrere Meldungen gab von der Verbraucherzentrale, vom Bundesverband. Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse senken war einer Ihrer Vorschläge. Gab es auch schon aus anderen Richtungen und auch, glaube ich, aus der Politik. Übergewinnsteuer für Lebensmittelkonzerne, das war mir vergleichsweise neu als Idee. Und das andere scheint ein bisschen vom Tisch zu sein, runder Tisch zum 49-Euro-Ticket, weil das scheint ja jetzt doch zu kommen.
Genau, das ist jetzt eine bunte Mischung, die Sie aufgerufen haben. Ich bleibe mal kurz bei den Lebensmittelpreisen. Genau, die konkrete politische Forderung ist schon die Absenkung oder gar Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Wir wissen, dass gerade Menschen mit geringem Einkommen vielleicht in Kalorien nicht zu wenig Nahrung zu sich nehmen, aber oft eben unter so einer Art von versteckten Hunger leiden, weil sie eben zu wenig gesunde Dinge wie Vitamine oder Ähnliches zu sich nehmen. Und deswegen ist es gerade so wichtig, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte auch erschwinglich zu halten. Und beim anderen haben wir nur gesagt, dass man einfach aufmerksam schauen muss, ob es eben im Bereich von Lebensmitteln auch Übergewinne gibt, wie bei den Energiekonzernen. So, und da gibt es ja, da muss die Politik tatsächlich sich das genauer anschauen, was dort stattfindet und daraus auch Schlussfolgerungen ziehen.
Zufallserlöse hieß es ja bei den.
Es gab zumindest von Oxfam ja eine Studie, dass nicht nur Energie-, sondern Lebensmittelkonzerne hohe Gewinne eingefahren haben im letzten Jahr. Und da fragt man sich natürlich schon, wenn die Bauern und die Bäuerinnen sich beschweren, dass bei ihnen zu wenig ankommt und der Kunde, die Kundin den hohen Preis zahlt, wo es eigentlich oft dazwischen in der Kette hängen bleibt.
Wir sprechen noch später viel mehr über Verbraucherschutz,
sehr viel
aber
mehr.
Jetzt kommt die Überleitung des Jahres. Verbraucher sind ja auch Wählerinnen und Wähler, könnte man sagen.
Das Zitat der Woche.
Zitat der Woche geht so, also ich bin ja kein Jurist, aber es sind, glaube ich, sehr verschiedene Ausgänge vorstellbar. Ich glaube, du kennst den Satz sehr, sehr gut.
Der ist brillant, würde ich sagen, weil er einfach auf alles anwendbar ist, was politisch so diskutiert wird.
Ist er nicht von diesem Politikwissenschaftler
Thomas Haas von der TU Berlin,
glaube ich. Fass, ne? Laut DPA.
Ja, manchmal werde ich auch der TU zugeschrieben oder der HU oder mit meinem Vornamen ist manchmal auch schwierig. Oder auch der Nachname, alles ist schwierig.
Hauptuntersuchung, genug gescherzt. Wir wollen ja auch nur ganz kurz einen Exkurs machen, nämlich es gab unter der Woche den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Berlin-Wahl stattfinden darf. Und weil wir gesagt haben, das war ja eine Hammerüberleitung, aber tatsächlich sind Verbraucherinnen ja auch Wählerinnen. Ganz kurz, weil ich das in dieser Woche für wichtig halte. Dieses Urteil, das ja sagt, okay, kann stattfinden, ob das Ergebnis Bestand hat, das lassen wir jetzt mal offen. Das ist doch schräg.
Ja, absolut. Und das zeigt, glaube ich, in welchem Dilemma man da tatsächlich steckt. Also welche der beiden schlechten Lösungen man im Prinzip bevorzugt, so könnte man es, glaube ich, formulieren. Ich glaube, dass am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass wenn man es verschoben hätte, dann hätte man wirklich in diesen laufenden Prozess eingegriffen. Tausende Stimmen sind schon abgegeben. Dann hätte auch wirklich jeder und jede hier in Berlin irgendwie gemerkt, was ist denn jetzt los? Wir sind doch mitten im Wahlkampf, jetzt wird es wieder verschoben. Umgekehrt muss man, glaube ich, schon sagen, so interessant und spannend diese Entscheidung diese Woche gewesen ist, berührt sie jetzt das Leben vieler Menschen nicht fundamental erstmal. Und man muss ja auch sehen, am Ende kann ja auch eine Entscheidung stehen, dass das Verfassungsgericht, das Karlsruher Bundesverfassungsgericht sagt, hätte man auch anders sehen können. Wir bewerten da durchaus das ein oder andere anders, aber wir erklären es trotzdem nicht für nichtig und lassen damit die Wahl stehen. Aber wie gesagt, das ist ein Dilemma. Das finde ich, muss man immer wieder sagen.
Effekte auf die Wahlbeteiligung? Oder macht das Wetter viel mehr?
Nee, das ist ja, glaube ich, so ein Mythos tatsächlich, diese Wetterkiste, wo es ja immer in beide Richtungen Thesen gibt. Ne? Zu warm darf es nicht sein, zu viel regnen darf es auch nicht. Also insofern gibt es so einen ganz schmalen Grat, wo Leute offenkundig wählen gehen. Es muss angenehm, kühl und trocken sein. Nein, aber im Ernst, Wahlbeteiligung, die wird dramatisch niedriger sein, einfach weil die Bundestagswahl fehlt. Ich glaube, das ist der Hauptfaktor. Und das finde ich auch immer nochmal ein ganz guter Punkt, wo man merkt, diese Idee, man könne da jetzt so ein paar Fehler wieder beheben und den Rest einfach nur wiederholen, das ist halt einfach eine Illusion irgendwo. Das ist wirklich eine neue Wahl und das ist genau auch das, warum sowas eigentlich nur unter seltensten Umständen stattfinden sollte.
Schon der zweite Wahlkampf, den Sie nicht mitmachen müssen.
So ist es nach knapp 20 Jahren Wahlkampf. Ich glaube, ich habe wirklich fast jeden mitgenommen. Landtag, Bundestag, Europawahlen. Immer mit Plakate hängen an den Masten und an den Ständen stehen, was auch Spaß macht, um ehrlich zu sein, damit der Menschen wirklich ins Gespräch kommt und einfach nochmal, ne, noch mal ganz anders irgendwie unterwegs auch sein kann und mit den Menschen reden kann. Ja, es ist der Wahlkampf, den ich nicht mitmache. Und ganz ehrlich, nach 20 Jahren voller Wahlkämpfe ist es auch mal ganz gut zu sagen, ich muss da jetzt nicht mehr dabei sein.
Sieht man das anders, auch was man früher, also ohne, dass wir jetzt ins Inhaltliche gehen, aber sieht man das anders an, was man da so sieht als Wahlkampf? Sie haben die Plakate ja eben angesprochen, als zu der Zeit, als Mann, Frau selber noch aktiv war. Ja, distanzierter?
Es ist erstaunlich tatsächlich, dass man sehr schnell oder ich zumindest sehr schnell so einen Blick von außen drauf bekommen habe. Klar gucke ich noch, so, der Profi in mir oder die Profi in mir guckt noch drauf und sagt, Mensch, irgendwie die Farbe und hätte man jetzt nicht, ach gut, dass der Grünschleier bei den Grünen nicht mehr drauf liegt, aber der SPD sieht ja aus wie vorher, hätte man da nicht vielleicht, so ein bisschen Gedanken gibt es da noch, aber eigentlich gucke ich mir das an wie eine Bürger und Bürgerin. Interessiert, vermutlich interessierter als manch andere, aber mit einer gewissen Distanz inzwischen.
Diese Überleitung eben, Verbraucher sind ja auch Wähler. Stimmt das überhaupt? Also ich meine, agieren Wählerinnen und Wähler als Verbraucher am Wahltag? Oder ist es nicht eigentlich so ein typisches Thema, was eben nicht wahlentscheidend ist, weil die Menschen dann doch vielleicht anderes umtreibt, weil es ihnen das sozusagen im akuten Leben irgendwie dringender erscheint, also diffuse Verbraucherschutzfragen?
Also der Wahlforscher müsste ja eigentlich erklären, was die wahlentscheidenden Themen sind. Und die unterscheiden sich ja von Wahl zu Wahl, habe ich ja mal gelernt in meinem Leben. Diffuse Verbraucherschutzthemen würde ich tatsächlich gerade jetzt in der jetzigen Situation wirklich, wirklich zurückweisen wollen. Also sagen, die Zeiten, in denen man dachte, naja, Verbraucherschutz ist irgendwie nice to have, aber jetzt widmen wir uns erstmal den wichtigen Dingen. Gerade diese Energiepreiskrise hat gezeigt, dass Verbraucherschutz einfach das Thema der Stunde ist. Und wenn man das eben nur mit dieser aktuellen Preiskrise verbindet, dann ist Verbraucherschutz sicherlich mit ein Thema, was eben bei den Menschen eine Rolle spielt. Aber wie immer weiß man erst nach einer Wahl, was die wahlentscheidenden Themen genau gewesen sind.
Und die Wahlforscher können es danach immer perfekt erklären.
Manche noch ein bisschen
mehr. Aber braucht es den, also finde ich einen spannenden Punkt, aber braucht es genau diesen Preishebel, damit es so alltagsrelevant wird? Es ist, also macht das die Situation für Sie auch jetzt jenseits von Wahlen, aber den Verbraucherschutz auch so erlebbar in gewisser Weise in diesen Zeiten, dass wir eben so viel über Preise, Preissteigerungen, kann ich mir noch Dinge leisten, sprechen?
Sicherlich mit, aber der Verbraucherschutz ist eben auch sehr alltagsnah. Also was eben, ne, sagen, ich bin ja, Sie sagten sogar, die alleinige Vorstände, sagen, die sichtbare Spitze eines Verbandes, in dem ganz, ganz viele Menschen ja auch arbeiten, in Verbraucherzentralen vor Ort. Und Sie kennen die Verbraucherzentralen vor Ort, nämlich an alle Abgeordneten, mit denen ich spreche, kennen das bei sich im Wahlkreis. Dort wird die Arbeit gemacht und dort tauchen die Alltagsthemen auf, die man eben so kennt. Untergeschobene Telekommunikationsverträge, eben nicht mehr rauskommen zu können aus Verträgen, aber auch Beratung, eben wie man der Lebensversicherung tatsächlich zum Schluss sich auswerten lassen können oder nicht. Also wirklich ganz, ganz alltagsnah bis hin zu Kaffeefahrten und sonstigen Betrugsmaschen, die da bei den Leuten auflaufen. Insofern, also Verbraucherschutz ist immer sehr, sehr praxis- und alltagsnah bei den Menschen.
Ich habe als Schüler mal Preise erhoben für die Verbraucherzentrale Lünen. Fällt mir gerade wieder ein. Ich bin durch drei Supermärkte gelaufen und habe dann, ich glaube, an der Fleischtheke auch ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt, weil ich die Teile, die nach den Preisen ich fragen sollte, in der Regel nicht kannte. Aber und dann diese Liste dann immer schön zur Zentrale getragen. Datenübertragung wie heute ging noch nicht. Und dann erschien, glaube ich, einmal in der Woche in der Zeitung, damals in der Lokalzeitung, die Preisspanne für alles Mögliche.
Sehen Sie die Marktbeobachtung. Butter. Die machen wir bis heute weiter, aber allerdings mit digitaler Datenübertragung und klaren Schlagworten und so weiter.
Und der Preis für ein halbes Pfund, was ist das? Man doch Butter, den muss ja auch jeder Politiker immer wissen, in Wahlkämpfen.
Ich bin auch manchmal verblüfft, wie viele Kolleginnen und Kollegen aus unserer Zunft den nicht parat haben.
Anyway. Vielleicht essen einfach nicht so viele Menschen Butter, denke ich, gelegentlich.
Meinen Sie?
Vegan? Vielleicht kauft man die auch einfach nicht so oft. Also ich esse gerne Butter und weiß, wie teuer die Butter geworden ist.
Jetzt naja, haben
sie es. Sagen wir es mal so, die Bio-Butter so bei 3, wenn man Glück hat, 29, 69. Die konventionelle kommt da schon sehr nah dran. Irgendwas zwischen, glaube ich, zurzeit so 2,59, 3 Euro irgendwas.
Die Spanne ist riesig.
Die Spanne ist riesig, das ist das Problem. Also die Spannen sind riesig inzwischen und Bio ist sehr nah dran an konventionell.
Ja. Ich habe schon gut und günstig gesagt, 2,29, letzten Samstag jedenfalls.
Sie gekauft und eingefroren zu Hause? So, nein, kein Prepper?
Ein Pfund friere ich in der Regel nicht ein. Wir reden gleich nochmal über ein ganz spezielles Thema, nämlich das Wunschthema, das Sie uns mitgebracht haben. Aber wir wollten nochmal kurz auf die Entwicklung des Verbraucherschutzes kommen, was ich hochinteressant fand, weil auf Ihren Seiten, auf Ihren Online-Seiten ja immer so eine Zeitleiste quasi ist und welche Schwerpunkte es da in der Vergangenheit gegeben hat. Und was ich faszinierend fand, 70er Jahre Energie und Umwelt ganz weit vorne, natürlich durch die Ölkrise. Und man hat festgestellt, 1973, dass man doch mächtig abhängig ist von fossilen Energieträgern. Und das Resultat waren halt steigende Energiepreise. Und da dachte ich immer, wow, es ist so ewig nichts passiert, so wirklich.
Ja, Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, alles nicht neu eigentlich, ne? Aber es sind wir fast wieder bei dem Thema, dass es erlebbar sein muss im Alltag. Es war halt, obwohl es das ja damals auch war mit Preissteigerungen etc. Spannende Frage in der Tat. Vielleicht ist die Zeitschiene einfach so lang, in der man das Problem angehen muss. Ich finde, das erleben wir auch gerade, dass dann doch immer anderes sehr viel kurzfristiger und dringlicher erscheint. Vielleicht ist das ein, weiß ich nicht. Aber das einfach sozusagen das ist so eine
psychologische Erklärung dafür, warum ja. Dass das menschliche Gehirn nicht so ganz darauf ausgelegt ist, Dinge zu verbessern, die vielleicht in 20 Jahren erst passieren. Mhm. Aber die Klimakrise ist ja inzwischen so gegenwärtig, dass das vermutlich nicht mehr 20, 30 Jahre sind. Also wir merken es ja jetzt schon.
Aber der Krieg hat ja trotzdem so manches, dachten doch wieder, ne, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt einfach wichtiger. Also und sowas kann, glaube ich, hoffentlich nicht in dieser Dimension, aber das schiebt sich immer so leicht was rein. Ne? Das ist das Schwierige bei diesen sehr, sehr langfristigen Projekten.
Immer ist ja eine Krise gegenwärtig, gerade in unserem Krisenzeitalter oder wie es auch immer heißt. Und das ist auch, was ich zu Anfang gesagt habe, als ich begonnen habe und worauf wir auch wirklich achten, dass eben diese großen Themen nicht von der Tagesordnung der Politik verschwinden. Also die demografische Entwicklung. Ich habe, glaube ich, vor 20 Jahren als junger Abgeordneter habe ich mal Jugendpolitik und Ausbildungspolitik gemacht. Ich habe gesagt, der demografische Wandel wird uns einen Fachkräftemangel ohne Ende bescheren. Auch da nickten immer alle und sagten, ja, schlimme Sache. So, und jetzt sind wir mitten in diesem drastischen Fachkräfte- und Personalmangel, dass eben Restaurants ja teilweise gar nicht mehr öffnen können, weil sie keine Leute mehr finden. So, ne? Also so dieser Megatrend halt eben nicht aus dem Blick zu verlieren, ist mit auch unsere Aufgabe, eben nicht nur auf die aktuelle Krise zu gucken, sondern zu sagen, okay, wir haben eine demografische Veränderung, wie verändert sich Altersvorsorge, was muss da eigentlich passieren? Digitalisierung, was kommen da eigentlich an Herausforderungen weiter auf uns zu? Und das darf nicht aus dem Blick verloren werden, weil gerade eine Krise vorherrscht. Politik neigt ja dazu, was ja richtig ist, die Krise zu bekämpfen und eben dann alles Weitere dann ein bisschen nach hinten zu schieben.
Was ich interessant fand, als ich in diese Zeitleiste geguckt habe, 60er Jahre Verbraucherrechte, war ja ein großer Sprung. Und dass John F. Kennedy die als erster angesprochen hat, haben sie da vermerkt. Als erster amtierender Weltpolitiker, so heißt es da, dass das offenbar vorher gar keine große Rolle gespielt hat. Fand ich spannend.
Ja, die Verbraucherschutzbewegung ist ja eben auch, das ist ja eine sehr internationale, die ist eben auch über die Consumers' Right-Bewegung in den USA auch stark geprägt. Und die Rechtsdurchsetzungsfrage kam mit dazu tatsächlich, die ja heute wirklich ein wichtiger Standbein für uns ist. Sicherlich in den USA mit den Traditionen eben der Rechtsprechung dort nochmal anders als hier mit einer gewissen anderen Stärke und Wumms.
Wie immer schauen wir auch ein bisschen auf unsere Gästin im Detail und zwar mit dem Erhard Seine.
Die Tempo-Bio.
Ramona Pop wurde im rumänischen Temeswar geboren. Sie stammt aus einer Familie von Banater Schwaben, also einer katholischen deutschen Minderheit dort. Ende der 80er Jahre ist die Familie nach Deutschland übersiedelt und zwar ins Münsterland. Ist ja auch Westfalen.
Die meisten kommen aus Westfalen. In Berlin habe ich inzwischen den Eindruck, die Schwaben sind nur identifizierbarer.
Komme ich ja auch her. Nach dem Abitur in Münster studierte unsere Gästin Politikwissenschaft, zunächst an der WWU, der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, anschließend am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Das endete 2003 als Diplompolitologin. So ist es.
Damals gab es noch ein Diplom, genau.
Ja. Und damit haben Sie interessanterweise Anknüpfungspunkte zu beiden Podcast-Hosts, weil ich in Münster studiert habe und der Kollege, ja, wo Sie eine nicht ganz unwichtige Kraft ist. Seit Beginn ihres Studiums war Ramona Pop bei Bündnis 90 Die Grünen aktiv. Von 99 bis 2001 als Sprecherin der Grünen Jugend. 2001, haben wir schon gehört, zog sie für die Grünen als jüngste Abgeordnete ins Abgeordnetenhaus von Berlin ein. Nach den Wahlen 2006 wurde sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende und arbeitsmarktpolitische Sprecherin. Im Oktober 2009 Co-Vorsitzende mit Volker Ratzmann. 2011 hätten die Berliner Grünen gerne mitregiert. Das wurde aber nichts, denn der regierende Bürgermeister Wovereit entschied sich nach einem Streit über den Ausbau der Stadtautobahn A100 für ein Bündnis mit der CDU. Beim Stichwort A100 fällt uns ein, auch da sind die Diskussionen fast wie vor 10 Jahren noch. Nach einem Flügelstreit und dem Rücktritt von Volker Ratzmann führte Ramona Pop die grüne Fraktion eine Weile alleine. Ab Oktober 2012 dann gemeinsam mit Antje Kapek. 2016 erfüllte sich der lang gehegte Grüne schöne Wunsch des Mitregierens. Mit Michael Müller als regierendem Bürgermeister bildete sich ein rot-rot-grüner Senat. Ramona Popp wurde Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin. Es wurde anfangs keine leichte Zeit für den Senat, unter anderem wegen des Terroranschlags am Breitscheidplatz. Später gab es dann viele positive Einschätzungen im Hinblick auf die Wirtschaftssenatorin, unter anderem wegen einer guten wirtschaftlichen Entwicklung und auch Fortschritten bei der Digitalisierung, so heißt es. Geprägt wurde die Amtszeit des Senats allerdings auch vom Masterplan Industrie, dem ersten Mobilitätsgesetz in Deutschland, sowie dem später dann doch gekippten Mietendeckel, als auch einem Volksentscheid zur Enteignung des Wohnungskonzerns Deutsche Wohnen. Besondere Herausforderung auch für damalige Berliner Wirtschaftssenatorin war die Corona-Pandemie, in der sie, so heißt es im Personenarchiv Munzinger, mit Millionenbeträgen in ihrem Ressort jonglierte.
Milliarden waren es genau genommen.
Milliarden? Ja, guck an. Um die besonders hart betroffenen Branchen über die Krise zu retten. Für die Abgeordnetenhauswahl am 26. September 2021, die jetzt wiederholt wird, wäre Ramona Popp wohl gerne als Spitzenkandidatin angetreten. Es wurde dann allerdings Bettina Jarasch.
Das stimmt nicht so ganz.
Das korrigieren wir gleich. Ramona Popp verzichtete daraufhin auf eine weitere Kandidatur. Im Berliner Tagesspiegel begründete sie das damit, dass sie Lust auf etwas Neues habe. Das kam dann auch. Seit Juli 2022 ist unsere Gästin Vorständin der Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie ist Mitglied bei der Berliner Tafel und beim SV Rot-Weiß Victoria Mitte 08. Da war ich sehr beeindruckt. 2008 gegründet und 3000 aktive Mitglieder.
Mitte ist sportlich.
Habe ich gestaunt. So, was war falsch? Beziehungsweise nicht ganz richtig?
Dass ich für mich entschieden hatte, nicht als Spitzenkandidatin antreten zu wollen. Nach 20 Jahren in der Berliner Politik wollte ich gerne etwas anderes machen. Und das habe ich öffentlich ja auch so gesagt, dass ich weder Spitzenkandidatin werden wollte, noch danach weitermachen wollte als Senatorin.
Gut.
Insofern.
Nein, das ist immer nur gut.
Ja, weil das ist ja immer.
Es ist in der Verkürzung, bleibt dann mitunter eine Nuance auf der Strecke, die dann aber für die betroffenen Personen dann entscheidend
ist. Aber Sie wissen ja, wie wichtig das eben ist, auch für sich entscheiden zu können, eigenständig, dass man einfach mal was anderes machen möchte. Und das ist das Interessante ja auch. Politiker sollen ja nicht immer an ihrem Stuhl kleben. Wenn man aber sagt, okay, ich gehe jetzt aus freien Stücken nach 20 Jahren, sagen alle, oh, da muss doch irgendwas anderes dahinter stecken. Das kann doch jetzt gar nicht aus freien Stücken sein. Aber vielleicht kann man sich da vorstellen, nach 20 Jahren, vor allem Landespolitik, dass man wirklich sagt, ach Mensch, Leute, ich möchte mal auch mal was anderes machen, sehen, vielleicht mal andere Themen, auch andere Gesichter, ganz vorsichtig gesagt. Also dafür fühlte ich mich noch zu jung, um einfach zu sagen, ich bleibe jetzt hier sitzen.
Was sind die größten Unterschiede zwischen der politischen und der Verbandsarbeit?
Es hat ja gewisse Nähen, weil es ja beides politisch ist. Aber es ist schon sowas wie ein Seitenwechsel natürlich. Ich würde sagen, gucke nicht nur von der anderen Seite auf Politik, sondern spreche auch sozusagen mit Menschen, die im aktiven Politikgeschäft sind. Ich komme eben mit unseren Themen und mache das, was man vermutlich klassische Lobbyarbeit dann auch nennt. Das ist tatsächlich der Unterschied, dass ich jetzt eben selber nicht mehr aktiv die Gesetze, die Verordnungen schreibe, die Milliardenprogramme auflege, sondern tatsächlich jetzt eben einfordere, dass Dinge passieren. Manchmal kann man so ein bisschen vielleicht schmunzelnd sagen, ich habe jetzt auf die gute Seite der Macht gewechselt oder bin auf die gute Seite der Macht gewechselt. Und das macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil das einfach ein derzeit wichtiges Thema ist mit der Verbraucher, aber auch so vielfältiges Thema, was so wirklich so viele Auswirkungen auf den Lebensalltag von Menschen tatsächlich hat. Man kann viel Gutes bewirken.
Das heißt, die Lobbyisten sind die gute Seite der Macht?
Das wollte ich jetzt so verkürzt nicht gesagt haben. Wir sind ja auch deswegen ja sehr, sehr engagiert bei der Allianz für Lobbytransparenz. Es ist interessant, weil sozusagen das Wort Lobbyismus an sich hat ja jetzt erstmal neutralen Ursprung. Wer Parlamente kennt, weiß, dass es draußen vor der Tür ja eben diese Halle ist, in der man auch immer angesprochen wird als Abgeordneter von Kirchenvertretern, Sportvereinsvertretern. Also es ist nicht nur immer sozusagen die Lobby mit dem vielen Geld oder wie auch immer dahinter. Aber natürlich braucht es klare Regeln und Transparenz, weil natürlich gehören Interessenvertretungen zur Demokratie dazu. Mhm. Es gibt ja Länder, Berlin zum Beispiel, da ist ja diese sogenannte Verbändeanhörung zu Gesetzen sogar verfassungsrechtlich vorgeschrieben, dass eben Verbände mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln und natürlich mit dem, was sie eben mitbringen aus ihrer Mitgliedschaft, beteiligt werden an Gesetzesprozessen. Insofern ist sozusagen Interessenvertretung per se nichts Schlechtes, sondern bereichert Demokratie, aber natürlich muss es klar und transparent sein und nach klaren Regeln auch erfolgen. Mhm.
Zumal die Gründung einer der Vorgängerorganisationen, nämlich die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände, vorbereitet, 1953 gegründet.
Da war ich aber noch nicht dabei, ne?
Nee. 1953 gegründet als Gegengewicht zu den Wirtschaftsverbänden, die damals schon sehr aktiv waren, in, was Lobbyarbeit angeht.
Ja, und was ich tatsächlich auch immer empfehle, ist mal, inzwischen haben wir dieses Lobbyregister für den Deutschen Bundestag, früher gab es ja diese Liste der akkreditierten Verbände, einfach mal da reinzuschauen, wie vielschichtig und feinkörnig dieses System von Interessenvertretung tatsächlich aufgestellt ist, also auch welche Arten von Interessen dort in all ihrer Vielfalt vertreten werden. Ich glaube, es gibt so ein öffentliches Bild von Lobbyismus, das das nachvollziehbar ist, warum es das gibt, aber das wenig zu tun hat mit dem, was real eigentlich in diesem Kontext, Sie haben ja gerade das angesprochen, welche Rolle das auch in Gesetzgebungsverfahren etc. spielt, ne? Dass man einfach sagt, ja, so ein Gesetz soll halt auch passen zu dem, was an Bedarfen da ist. Das ist nie wertfrei, alles okay, aber dass das trotzdem nicht immer alles nur böse ist, wenn man das Wort Lobbyismus hört. Deswegen war meine Frage natürlich auch etwas zugespitzt formuliert.
Aber ich habe ja auch mal früher gesagt, in der Politik, eigentlich ist Politik dafür, da einen Interessensausgleich zu schaffen zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Interessen, die es ja nun mal gibt und die eben dann ja auch vertreten werden müssen, wo sich eben Gruppen zusammentun nach Interesse, nach natürlich auch beruflicher Lage oder wie auch immer und eben ihre Interessen bündeln, um sie der Politik dann gegenüber zu vertreten. Und das ist an sich eben erstmal nichts Verwerfliches und die Politik muss den Interessensausgleich ja machen und hinbekommen, weil ansonsten eben beschwert sich ein Teil der Gesellschaft und wenn das laut ist oder wenn das eben nicht passt, dann ist halt eben Politik an der Stelle, hat es dann eben nicht gut funktioniert.
Na, es ist ja in Verruf geraten, weil bestimmte Verbände, weil bestimmte Lobbygruppen es ja nicht nur offensichtlich, sondern tatsächlich gelungen ist, komplette Formulierungen durchzubringen, die dann später in Gesetzestexte waren, wo dann die eigenen Interessen sehr klar definiert waren und wo man das auch ausschließlich aus den eigenen Interessen raus gemacht hat und dieser Ausgleich, den Sie eben ansprechen, ja nicht stattgefunden hat, sondern es ist dann einfach, ich weiß gar nicht, was es war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen sage ich kein Beispiel, weil ich es im Moment nicht mehr genau weiß, aber wirklich eins zu eins die Sätze aus dem Verband dann im Gesetz standen. Und das ist natürlich dann auch in der Tat ein bisschen grenzwertig und das hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen erheblich zum Verruf auch geführt. Ja, oder sagen wir, zum kritischen Nachdenken darüber auch, ob das wirklich so akzeptabel ist.
Deswegen muss das ja eben mit klaren Regeln auch gekennzeichnet werden. Natürlich sozusagen, um jetzt mal Beispiele zu nennen aus unserem Bereich, natürlich möchten wir gerne, dass wenn eben in der Energiepolitik jetzt das Thema Wärmeplanung, Wärmenetze beispielsweise behandelt wird, natürlich eine Ausweitung der Fernwärme möchten, die verbraucherfreundlich gestaltet ist. Dass es halt eben nicht intransparent weiterläuft, die Fernwärme gerade gestaltet ist. Also wollen wir natürlich, dass in dieses Gesetz das Wort verbraucherfreundlich und transparent reinkommt. So, dann, wenn es dann reinkommt, ist das gut für die Verbraucher und die Verbraucherin, aber es ist natürlich dann eben genau der Part, der Verband hat es ja gesagt und hat das hineinlobbyiert. Aber das würde ich jetzt nicht verwerflichen, wenn man das halt eben kenntlich macht, dass eben dieses Gesetz zustande gekommen ist nach einer Anhörung mit verschiedenen Verbänden.
Hineinlobbyiert gefällt mir als Wort.
Ja, das haben Sie doch gerade.
Ja, wobei, man, also selbst wenn so ein Satz übernommen wird, könnte man ja sagen, naja, vielleicht ist das ja auch eine bewusste politische Entscheidung. Ne? Also insofern ist das, glaube ich, Maßnahmen bis hin zu Korruption oder so, wo dann wirklich komplett inakzeptabel wird. Alles andere ist dann auch ein Stück weit eine Transparenzfrage, oder? Genau. So legislativer Fußabdruck und was da so alles diskutiert wird. Also wenn man sagt, zwischen Gewerkschaften und SPD gibt es ja historisch auch eine enge Verbindung, wo man sagen kann, die einen sind Lobbyisten und die anderen sind eine Partei. Und also ich würde sagen, der Austausch als solcher muss noch gar nicht unbedingt ein Problem sein. Und wahrscheinlich könnte man das für jede Partei ja auch durchaus ähnlich vorstellen. Nochmal zurück zu dem, was ich vorhin schon mal versucht hatte. Trotzdem würde man jetzt in der Verbändeforschung sagen, Verbraucherinteressen sind eigentlich schwache Interessen. Also wenn wir mal bei dem Lebensmittelbeispiel bleiben, da haben sie wenige Konzerne, die sozusagen den Markt sozusagen, was Einzelhandel betrifft, ja, prägen. Bauern auch stark organisiert, kleine Gruppe, während die Millionen Verbraucher und Verbraucher, also das ist schon eine Herausforderung, oder? Da die Interessen von Verbrauchern und Verbrauchern gegen dieses geballte und auch viel fokussiertere Interesse zu vertreten.
Das ist aber eine schöne Herausforderung, finde ich. Und eben, das ist ja das Wichtige, dass wir uns oder ich für die Verbraucher und Verbraucher dann eben auch die Stimme bin und auch sozusagen für ihre Probleme spreche und das zu Gehör bringe. politische Forderungen daraus ableite. So, und natürlich ist sozusagen mit dem, was wir an Einflussnahme machen können, inzwischen eben auch stark über die Rechtsdurchsetzungsschiene, sind wir durchaus auch in dem, was wir an Macht haben, gewachsen. Aber klar, natürlich kämpfen wir für Märkte, die klare Regeln haben, die transparent sind und, um eben die Verbraucher in die Lage zu versetzen, überhaupt zu verstehen, was sie für ein Produkt konsumieren, was sie für ein Produkt kaufen. Ja, derzeit ist ja gefühlt irgendwie alles klimaneutral, bis zum Heizöl wird irgendwie überall draufgeschrieben, CO2-neutral, klimaneutral. Ich würde mal sagen, das ist eine Art von Verbrauchertäuschung. Also setzen wir uns dafür, dass das Wärmeklimaneutralität verboten wird, einfach um sozusagen in diesem komplizierten Geflecht eines Marktes braucht es eine gewisse Orientierung. Und diese Regeln, das setzen wir uns eben natürlich stark dafür ein, dass es auf der anderen Seite andere gibt, die eben auf diese Regeln nicht so viel Wert legen, weil sie natürlich lieber ihre Produkte verkaufen wollen mit möglichst schönen Anschein. Das ist ja auch klar. So, und das ist das Tauziehen, was man da natürlich hat.
Und deswegen werden sie auch durchaus staatlich finanziell unterstützt, weil man sagt, wir haben hier eine gewisse Asymmetrie, die wollen wir aber aus guten Gründen ein Stück weit auf Augenhöhe bringen, oder?
Die Finanzierung ist nach einem Beschluss des Bundestages tatsächlich dann ja auch erfolgt. Über unterschiedliche Ministerien, wo jeweils dann der Verband ressortiert ist in den letzten Jahren seit der Gründung. Und das war mit der Grundgedanke, genau, dass eben öffentlich gefördert sowohl die Marktbeobachtung, die wir machen, Sie haben es ja sozusagen im Kleiner beschrieben, damals mit Ihrem Schülerjob, die Marktbeobachtung gemacht wird über uns, aber eben tatsächlich auch die Interessen der Verbraucher und Verbraucherinnen vertreten werden sollen. Da wir eben nicht uns durch Spenden oder durch Ähnliches finanzieren, auch nicht finanzieren wollen.
Ich war ein bisschen überrascht bei der Vorbereitung, dass es den Verbraucherzentrale Bundesverband, Artikel richtig, ohne Absetzen, den ist auch einer. Ihr Politologen.
Ja, ist ja Sprache haben wir
es nicht so. Seit dem Jahr 2000 gibt es, ich hätte es abgespeichert, gibt schon viel länger. Dann habe ich gelesen und stelle fest, ja, ist aber tatsächlich so und hatte Vorläuferorganisationen wie die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände, Verbraucherschutzverein und Stiftung Verbraucherinstitut, glaube ich, wenn ich es richtig abgeschrieben habe. Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben, wie Ihre Arbeit aussieht, jenseits von dem, oder die Arbeit des Verbandes, jenseits von dem, was Sie persönlich machen. Mit Öffentlichkeit, mit Interviews oder Besuchen wie hier bei uns. Wie ist das Zusammenspiel? Es gibt ja nach wie vor die Verbraucherzentralen auf Landesebene.
Genau. Wir sind sozusagen, wir haben ein reges Verbandsleben, weil wir eben ein sogenannter Verbändeverband sind. Also bei uns sind nicht Einzelpersonen Mitglieder, sondern tatsächlich andere Verbände. Unter anderem sind die stärkste Bank natürlich die Verbraucherzentralen aus den Ländern, die dort eben natürlich ihr Wissen und ihre Alltagserfahrungen mit einbringen in diversen Gremiensitzungen und Runden etc. Da gibt es einen sehr regen Austausch. Es gibt Projekte, die uns verbinden, wie beispielsweise eine Energieberatung, was ja gerade auch wichtig geworden ist in dieser Krisenzeit. Darüber hinaus sind andere Verbände ebenfalls, die Verbraucherverbände sind bei uns Mitglied. Eine sehr bunte Mischung, würde ich mal sagen, von Mobilitätsverbänden, bis hin zu eben den Landfrauen, die auch bei uns Mitglied sind. Also sozusagen eine große Bandbreite an anderen Mitgliedsverbänden, der Bauherrenschutzbund beispielsweise, also wirklich aus allen Bereichen, die eben sich mit Verbraucherthemen befassen. Von Finanzen über Bauen bis hin eben zu allgemeinen Themen. Es gibt eben aus der Geschichte stark noch diese Tradition der Ernährungsthemen. Das war ja auch die Gründung im Jahre 2000 des VZBV, eben bedingt durch den BSE-Skandal unter anderem, dass man gesagt hat, man muss jetzt die Kräfte bündeln der Verbraucherverbände. Und deswegen hat man eben diese Gründung damals ja auch gemacht. Aber wir machen viel Verbandsarbeit. Wir waren jetzt bei der Grünen Woche beispielsweise mit einem gemeinsamen Stand aller Verbraucherzentralen, wo es um das Thema Lebensmittel, Reste, Verwertung und Ähnliches ging, passend zu Ihrem Kochkurs, wie ich gelernt habe. Also das gehört mit dazu eben für die Verbraucherarbeit in den Ländern direkt vor Ort. Und wir nehmen das natürlich auf, die Zahlen, die zu uns kommen, die Themen, die uns gespiegelt werden und machen daraus eben die politische Lobbyarbeit, aber eben auch die Rechtsetzung, die Überlegung, Mensch, jetzt müssen wir gegen die nächste Sparkasse klagen, weil dort schon wieder dort nur Preiserhöhungen stattgefunden haben, ohne Einwilligung und. Also da gibt es jede Menge an Themen, die wir auch gemeinsam spielen. Also es gibt ein reges Verbandsleben, mit anderen Worten. Das ist das, was man öffentlich sieht. wie immer gibt es einen Vorlauf an vielen Abstimmungen, Gesprächen, Schärfungen von Positionen.
Ist es immer noch so, dass einzelne Verbraucherzentralen so Schwerpunktthemen haben und dann gibt es nicht mehr?
Die Verbraucherzentralen arbeiten tatsächlich zu allen Themen. Manche machen noch zusätzlich Schuldnerberatung, also je nachdem, wie der Auftrag aus den Ländern dann
tatsächlich
ist.
Aber war mal so, oder?
Genau, das ist, hat sich über die Zeit verändert.
Könnte man sich vorstellen, dass es so eine Beauftragte der Bundesregierung für Verbraucherschutz gibt? Also wir hatten ja letzte Woche Reem Alabali Radovan hier, Integrationsbeauftragte. Es gibt ja eine ganze Reihe von Beauftragten, aber sie sind als Verein organisiert, mit Verbindung ins Staatliche. Warum eigentlich? Warum nicht sozusagen sagen, das ist eine staatliche Aufgabe und das spiegeln wir so auch wieder?
Umwelt- und Verbraucherschutz?
Wir haben genau eine Ministerin und es gibt eine Staatssekretärin, die für Verbraucherschutz zuständig ist. Da braucht es, glaube ich, nicht noch weitere Beauftragte. Und ich will Ihnen da schon ein bisschen widersprechen. Verbraucherschutz ist in dem, also es gibt natürlich staatliche Verbraucherschutzaufgaben. Beispielsweise jetzt die Übersetzung der Bahngastrechteverordnung in deutsches Recht und Ähnliches. Aber sozusagen klassisch kommen wir, auch sozusagen von unserer rechtlichen Seite, klassisch vom bürgerlichen Gesetzbuch und dem Vertragsrecht. Das sind die Dinge, die sozusagen, wo wir in der Rechtsdurchsetzung arbeiten. Das hat nichts mit staatlichen Beziehungen oder Rechtsbeziehungen zu tun. Wir sind eben sehr stark geprägt. Sie sagten ja, ne, USA und Consumers Rights Bewegung von dem Thema Vertragsrecht und all, was privatrechtlich stattfindet. Insofern nicht alles auf Staat setzen, bitte an dieser Stelle, um es kurz zu sagen.
Sie sind für 5 Jahre berufen, dann ist eine Verlängerung möglich. Sie werden unterstützt durch eine 5-köpfige Geschäftsleitung und berufen werden Sie vom Verwaltungsrat, der wiederum aus 8 Personen besteht und der Verwaltungsrat wiederum wird gewählt alle 3 Jahre von einer Mitgliederversammlung, die 2-mal jährlich Tag. Ist da immer Friede, Freude und Konsens oder gibt es da auch Diskussionen darüber, welche Schwerpunkte jetzt mal gerade angesagt sind oder vielleicht wichtiger wären oder wie muss ich mir das vorstellen? Geht alles brav, Hand in Hand?
Wenn ich das mal vielleicht einfach mit meiner Erfahrung aus den letzten Jahren, Jahrzehnten sagen darf, es ist deutlich konstruktiver als das, was man manchmal in der Politik erlebt, weil eben dann doch offensichtlich sagen die widerstrebenden Interessen, sich eben als Partei besonders darzustellen, einfach fehlen.
Weil auch individuelle Interessen wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielen.
Genau, also natürlich haben die Verbände unterschiedliche Schwerpunkte und Themen und das natürlich sozusagen bei manchen Themen da eben auch da wiederum Interessen zusammenbringen muss. Beispielsweise beim Energiethema haben vielleicht eben die Verbände, die sich eher stärker mit dem Thema Bauen beschäftigen, andere Themen als die Verbände, die sich mit dem Thema Energiesparen beschäftigen. Mhm. So, das ist, glaube ich, ganz natürlich und verständlich. Aber das ist eben auch unsere Aufgabe, dort die Verbraucherverbände zusammenzubringen zu bestimmten Themen. Es ist eine konstruktive Arbeit. Natürlich gibt es da Differenzen, aber die werden anders als in der Politik ausgetragen.
Wie sehr merkt man, dass im Moment jemand an der Spitze steht, der früher politisch
die... Ich bin fies heute. Das war schon der zweite von der Seite.
Die früher grüne Politik gemacht hat? Also wie parteipolitisch kann Verbraucherschutzpolitik sein, geprägt sein?
Gar nicht. Im besten Sinne gar nicht, weil wir tatsächlich erstens für alle Verbraucher und Verbraucherinnen sprechen und die Glaubwürdigkeit ja eben darin liegt, dass wir aus der Alltagspraxis die Themen destillieren und sagen, diese Glaubwürdigkeit haben, wirklich nah an den Alltagsproblemen zu sein, über die Marktbeobachtungen, die wir machen, aber eben auch über die Umfragen, die wir regelmäßig machen. Insofern keine Parteipolitik, sondern tatsächlich ein guter Gesprächsdraht zu allen Parteien ist das, was mir wichtig ist und was auch gut funktioniert. Was nicht heißt, dass Verbraucherschutz im luftleeren Raum stattfindet. Es gibt eben auch, wie bei allen Themen, es gibt eine soziale Dimension, haben wir in der Energiepreiskrise deutlich gesehen. Es gibt eine nachhaltige Dimension. Es gibt auch junge und noch nicht geborene Verbraucher und Verbraucher, die wollen auch noch was davon abhaben. Und wir sollten vielleicht den Planeten nicht so weit ruinieren, dass sie nichts mehr verbrauchen können später. So, insofern gibt es da unterschiedliche Dimensionen. Es ist, ne, sowas wie eine Wertebasierung, die sich auch durch viele Papiere und Positionspapiere dann auch zieht, des Verbandes. Und zwar schon bevor ich dort angefangen habe.
Ich entschuldige mich nochmal für mein Vorlautes Verhalten.
Das war ja richtig.
Ein billiger Punkt, aber den ich machen müsste. Deswegen sage ich das jetzt nochmal dazu. Wir haben schon mal angedeutet, ein bisschen länger her, dass wir unseren Gästen ja die Gelegenheit geben, auch selber ein Thema mit einzubringen. Und das gilt auch heute.
Das Wunschthema der Woche.
Wir sprachen ja über das Thema Digitalisierung, das eine mega Herausforderung ist. Und Verbraucher und Verbraucherinnen merken das ja in ihrem Alltag oft, dass das ein Thema ist und merken es sehr oft, wenn es zu spät ist, um es mal einfach so auch zu formulieren. Weil das komplizierte und komplexe Themen sind, die oft auch auf europäischer Ebene dann auch geregelt werden. Mit mancher sperrigen Namen wie jetzt eben das Cyber Resilience Act. Was heißt das und was macht das mit mir, fragt sich dann jeder und muss mich das interessieren.
Ist mir auch so gegangen. Ne?
Und, also ich versuche es jetzt mal, weil diese Translationsleistung müssen wir ja auch erbringen. Es geht um die Regulierung von vernetzten Geräten und eigentlich denkt die EU dabei an Internet of Things, also an vernetzte Maschinen, an Industriegeräte, die eben im Internet sich befinden, die sozusagen darüber vernetzt sind und darüber gewartet werden etc. Und natürlich muss man dafür die Cybersicherheit, also für die Sicherheit dieser Geräte sorgen, dass halt eben keine Angriffe von Hackern etc. auf wichtige Infrastrukturen, auf wichtige Industrien etc. stattfinden. Das ist ein richtiger Gedanke, wie man eben dort für Cyber Security sorgt. Was dabei die EU aus dem Blick ein bisschen verloren hat, ist, dass es auch für Verbraucherinnen ein wichtiges Thema gibt. Immer mehr vernetzte Geräte. Meine Waschmaschine läuft nicht mehr ohne Wi-Fi gefühlt. Ich habe letztens gesehen, ein Screenshot bei Twitter eines Menschen, bei dem offensichtlich die Kühlschranköffnung getrackt wird. Und der verkündet, der ganz stolz im Schnitt 17 Mal den Kühlschrank am Tag in der letzten Woche geöffnet hätte.
Nicht wirklich.
Weil es auch für den Kühlschrank natürlich eine App gibt und wir wollen natürlich auch, dass die Menschen Energie sparen mit digitalen Thermostaten, aber auch die werden ja irgendwie per App angesteuert. Also alles ist irgendwie vernetzt und das sind auch die Einfallstore für Sicherheitslücken, auch für Verbraucher und Verbraucherinnen. Ich glaube, das absurdeste Beispiel, was ich gehört habe, war ein Katzenfutterautomat, bei dem man sich fragt, warum braucht er Mikros und Kameras, der dazu genutzt wurde, dass jemand ausgespäht wurde nach einer Trennung und diese Bilder ins Netz gestellt wurden. Oder Türschlösser einer bestimmten sehr bekannten Firma, die ein Sicherheitsrisiko hatten, weil sie halt eben auch digital zu öffnen waren. Diese Sicherheitslücke ist nicht geschlossen worden und da gibt es zurzeit zu wenig Regulierung, um da wirklich ranzukommen. Deswegen muss sich die EU in diesem Cyber Resilience Act eben sehr, sehr, ne, sehr sperrig, muss auch die Bedürfnisse der Verbraucher und Verbraucherinnen eben im Blick nehmen. Dass zum Beispiel, wenn ich mir diese Geräte kaufe, die Sicherheitsupdates auch über die ganze Lebensdauer dieses Gerätes stattfinden. Dass es irgendwann keine Sicherheitsupdates mehr gibt, dann habe ich irgendwie einen Staubsauger in meiner Wohnung, der da so rumfährt, der ja auch mit Kameras und Sensoren ausgestattet ist, wo es aber Einfallstore dann plötzlich gibt, weil die Sicherheitsupdates fehlen. Dann meine Wohnung irgendwie komplett zu scannen und die Daten wohin auch immer zu senden. Dass man halt eben diese Dinge auch betreiben kann, vielleicht ohne Internet. Ich muss nicht meinen Kühlschrank per App steuern, bin ich mir ziemlich sicher. So, also da gibt es eine Fülle von Themen der Regulierung und da haben wir das Gefühl, dass sich da die EU noch nicht so ganz genähert hat. Insofern wollte ich das gerne hier nochmal ansprechen, weil das eben sperrigere Themen sind, die aber so unfassbar wichtig werden im Alltag der Menschen. Die Diskussion, ne, über diese Spielpuppe, die auch ausgesperrt hat, über eine integrierte Kamera, über eine Sprachsteuerungssysteme, die alles mitbekommen. Und manchmal frage ich mich, ob das ein Zufall ist, dass wenn ich über bestimmte Nahrungsmittel spreche, wenn ich mein Handy aufklappe, dass die Werbung ist, die mir angezeigt wird bei Instagram ungefähr eine Minute später. Irgendwie brauchen wir da, glaube ich, klare Regeln.
Einverstanden. Resilienz ist Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen. So würde ich es jetzt mal übersetzen.
Aber ist das, also so ehrenwert das ist das ein Kampf, in Anführungszeichen, den Sie gewinnen können, wenn man sieht, wie fundamental unser aller Leben durch Digitalisierung und den Vorteilen, aber eben auch den Gefahren, die damit verbunden sind, berührt wird? Also das kann doch nur punktuell sein dann eigentlich, oder? Dass man sagt, da setzen wir jetzt mal einen Akzent.
Man muss aber irgendwo anfangen, weil ansonsten können wir alle Vierer vor uns schauen und sagen, thank God it's Friday und ich mache jetzt gar nichts mehr. Das hilft ja nicht. So, und wir haben vor allem eben natürlich muss man die Themen eingrenzen, aber trotzdem, ne, wir haben diese Fitnessarmbänder, wir haben die Uhren, die irgendwie alle Gesundheitsdaten von einem oder auch die Handys inzwischen tracken, das zu regulieren, dass die Daten nicht weitergegeben werden und, das ist wichtig. Und es ist halt eben so, wenn Regulierung da ist, kann man dann eben auch darauf dann eben rechtlich aufsetzen. Man kann abmahnen, man kann eben dann auch auf Entschädigung klagen, wenn diese Verbandsklage mal endlich da ist. Wir haben da durchaus Handhabe, eben nicht nur irgendwas ins Gesetz zu schreiben, sondern wirklich das auch einzufordern, einzuklagen. Und das ist der Weg, den wir gehen, dass man das nie allumfassend schafft. Das gilt, glaube ich, für jeden von uns an jedem Tag des Lebens. Aber natürlich, sich auf diesen Weg zu machen, die Probleme zu erkennen und versuchen zu beheben, das ist...
Also das mit den knackbaren Türschlössern, also digital knackbaren Türschlössern irgendwie, das fand ich
noch relativ heftig. Das hat mich beeindruckt, ne?
Das hat mich sehr beeindruckt, ja. Habe ich auch schon kundgetan im Vorfeld. Bei vielen anderen Sachen, die Fitness-Tracker, die Sie erwähnt haben, oder auch dem Kühlschrank oder diesem Katzenfutterautomat, würde ich ja fast sagen, sind die Leute selber schuld. Da muss man ja nicht haben. Also beziehungsweise da ist es ja, haben sie es ja im Grunde selber in der Hand, ob man so ein Firlefanz mit den Risiken sich anschafft oder nicht.
Einerseits ja, andererseits glaube ich, gibt es bei manchen Geräten gar keine Möglichkeit mehr, dass ich mir das aussuche, wie ich, also sagen, ne, ich kann es allerhöchstens abschalten. Das kann ich machen, wenn ich halt sage, ich will damit gar nichts zu tun haben. Aber umgekehrt können wir sozusagen, möchte ich ja auch nicht der Verbraucher dieser dann doch auch komfortable Welt ermöglichen, dass ich per App steuere, ich komme in einer halben Stunde nach Hause und dann soll die Heizung bitte auf 19 Grad sein und nicht dann erst, wenn ich sozusagen nach Hause komme und selber aufdrehe, dass sie soll nicht den ganzen Tag durchlaufen. Das ist ein Komfort, den man auch haben können, also den man auch haben darf, finde ich persönlich. Das muss aber klar sein, dass das halt eben keine Einfallstore für Sicherheitsthemen sind. Also ich würde jetzt nicht den Komfort allen absprechen, eben per App bestimmte Dinge steuern zu können beispielsweise oder über Sprachsteuerung es all rigoros verbieten, weil das vielleicht irgendwie Sicherheitslecks haben könnte. Man muss ja die Sicherheitslecks bekämpfen und nicht die Komfortabilität, finde ich.
Ja, das ist ja genau, oder? Das Riesendilemma. Also wenn man es mal ganz platt formuliert, ein Handy ohne, das nicht weiß, wo es gerade ist, das kann halt nicht funktionieren. Und wenn ich wissen will, wie ich von A nach B komme, ne? Aber ich finde, es gibt so Bereiche, finde zum Beispiel, haben wir auch schon mal erwähnt hier, dass wir sehr wenig über TikTok reden, als etwas, was Millionen Kinder, Jugendliche nutzen, wo sie minutiös getrackt werden, auch,
ja. Ne? Ja, was in Algorithmen überhaupt drinsteckt an Steuerung. Wir sprechen ja viel über Ernährungsthemen und wie Werbung beeinflusst, frage ich mich eben natürlich auch. Wie viele Kinder gucken auf Fernsehwerbung? Tun sie vermutlich, aber was kommt da auf TikTok eigentlich, was wir gar nicht im Blick haben? Durch den Algorithmus alleine eben. Ne? Und es gibt, da können wir jetzt endlos lange drüber sprechen, was das alles für Auswirkungen hat, aber ich glaube, das würde jetzt auch zu weit führen.
Deswegen machen wir jetzt was anderes. Haben wir letztes Mal verschoben, weil wir uns da verschwatzt haben. Aber diesmal klappt's.
Die Studie der Woche.
Meine Damen und Herren, Thorsten Faas.
Mit gnadenlosem und schamlosem Eigenlob an der Stelle. Wir haben nicht selber mal wieder eine Studie veröffentlicht, die wir ganz provokativ Mehr Wählenwagen genannt haben. Wir haben uns Wahlen 2021 tatsächlich angeschaut in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Und die Berliner Wahl war ja in vielerlei Hinsicht besonders, aber Berliner Wahlen sind auch dahingehend besonders, dass bei den Bezirksverordnetenversammlungen 16-, 17-Jährige wählen dürfen und bei den Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahlen erst 18-plus-Jährige. Und das genau sind immer so Dinge, die wir uns angucken. Sehen wir da eigentlich Unterschiede zwischen 16- und 17-Jährigen? Und die sind vergleichsweise klein. Also die sind, was so Interesse, Wissen, Selbstbewusstsein betrifft, eigentlich auf Augenhöhe. Aber diese spezielle Konstellation mit so unterschiedlichen Wahlaltersgrenzen bei einer am selben Wahltag, wenn man so will, die schaffen tatsächlich Verwirrung in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel zeigt unsere Studie, dass viele 16-, 17-Jährige gar nicht wussten, dass sie eigentlich an diesem Tag zumindest für die Bezirke wahlberechtigt gewesen wären. Wir gucken uns das auch mal noch so ein bisschen nach Schichten, Milieuunterschieden an. Auch da findet man sehr deutliche Unterschiede. Und unser Fazit ist dann eigentlich, es gibt gute Gründe für 16 oder für 18, aber für diesen Flickenteppich, den wir da sehen, das finden wir tatsächlich schwierig. Mehr Wählenwagen, Arndt Leininger und ich.
Da man das Wählen mit 18 ja eher, nee, falsch, wie wollte ich sagen, also wäre die einzige denkbare Konsequenz wäre ja tatsächlich alle Wahlen ab 16.
Ich glaube, dass da auch der Trend hingeht. Es war ja auch für Berlin tatsächlich eigentlich schon unterwegs fürs Abgeordnetenhaus, wenn diese Wiederholungswahl nicht dazwischen gekommen wäre. Wir sehen es bei der Europawahl. Ne? Da kann man es vielleicht auch nochmal sehen. Aktuell steuern wir auf eine Situation zu, dass 2024 16-, 17-Jährige bei der Europawahl wählen dürfen und dann ein Jahr später bei der Bundestagswahl man ihnen dann plötzlich wieder sagt, einigen zumindest, denjenigen, die mit 16 wählen durften, dafür reicht es jetzt noch nicht. Das sind, glaube ich, alles unintendiert, aber gleichwohl komische Signale, die man da sendet, und das kann man eigentlich schwer gut finden.
Was ist Ihre Sicht als mündige Bürgerin in diesem Land? Nicht als Vorständin der Verbraucherzentrale.
Genau, Verbraucher sind ja alle auch, sozusagen, auch unterhalb von 16. Ich will mal vielleicht darauf blicken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und dass natürlich Politik in dem Sinne druckempfindlich ist von denjenigen, die sie auch wählen können. Und wenn bestimmte Gruppen, vor allem Jugendliche, weil die ja ohnehin so viel weniger sind in dieser Gesellschaft, eben wegen der demografischen Entwicklung, wenn die nicht mal wählen können und ihre Interessen darüber, zumindest über das Wählen zu artikulieren und Politik darüber versuchen zumindest zu beeinflussen, dann gibt das, glaube ich, irgendwann ein Ungleichgewicht zwischen den Generationen, was kein Gutes ist, weil dann Politik eben sich stärker auf die richtet, die wählen können, und diejenigen aus dem Blick verliert, die noch nicht wählen dürfen. Also zum Thema, wo wir anfangs ja auch waren, wie weit guckt Politik nach vorne, wäre das vielleicht mit einem Beitrag. Das ist eher so eine demokratietheoretische Diskussion, die, glaube ich, gar nichts mit anderen Themen zu tun hat.
Zumal Politik ja in den vergangenen Jahren dann tatsächlich auf diese ältere Klientel dann auch massiv geguckt hat. Irgendwie Stichwort Rentenerhöhung zum richtigen Zeitpunkt etc.
Ja, muss man, glaube ich, einfach sehen, ne? Wenn man sich die Zusammensetzung der Wählerinnenschaft anschaut, ist die jetzt nicht brutal jung, könnte man sagen. Und dann ist so 16, 17 wirklich eine sehr moderate Verjüngung der Wählerinnen und Wähler oder der Wahlberechtigten insgesamt. Und die wäre sicher nicht schlecht. Das ist sicher nicht mal nochmal was dazukommt. Ich meine, es gibt immer dieses Argument Volljährigkeit. Da sollte man das dran knüpfen. Ich glaube, das führt letztlich zu nichts. Ich meine, wir haben ja auch, wenn man
darf mit 60 schon Verträge unterschreiben.
Ja, das ist ganz interessant, wenn man so Debatten verfolgt. Da haben immer alle Seiten irgendwelche Grenzwerte im Kopf. Ne? Auch dann wird auch gerne mal auf so Alkohol-Tabak-Werbung verwiesen, vor denen man junge Leute ja schützen will.
Die ist
auch
verboten.
ja, aber ne, wo man einfach so merkt, da sind die Lobbyisten auch gut geschult, sozusagen jeweils für ihre Sicht auf die Dinge jeweils Vergleichswerte ranzuziehen. Ich poste den Link wie immer und dann kann jeder ja nochmal selber in die Studie schauen.
Sehr schön.
Wir haben noch was.
Das sonst noch der Woche.
Genau, versprochen ist versprochen, habe ich gesagt. Ich will es aber auch nicht übertreiben. Also gibt es gleich einen kurzen Ausschnitt aus einem Song meiner früheren Band, die damals Déjà-vu hieß. Die Besetzung waren Lothar, Wolfgang, Jörg, Jürgen und Franz, und die Leadgitarre hat der Wolfgang gespielt, nicht ich. Wir bedanken uns jetzt schon bei der Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands,
ganz Ramona wundervoll.
Popp. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Wir haben wie üblich eine Menge gelernt und hatten auch so viel Spaß.
Dankeschön.
Ja, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Jetzt ziehen Sie mal wieder Richtung Süden. Die Koffer voll Erinnerung, so schwer. Sie schreien sich Mut an, um nicht zu ermüden. Die eigene Sehnsucht treibt sie vor sich her. Achtlos ihre zweite Haut ab. Verstreute Hemden halb bedeckt mit Sand. Das bunte Handtuch steckt den neuen Claimer. Die große Freiheit nur ein Stückchen Strand. Sie zanken sich aus Einsamkeit zusammen und kreisen sich ganz unaufhaltsam ein. Sie nehmen sich allmählich selbst gefangen. Die Kolonie wird viel zu schnell zu klein.